Manchmal in unserem Leben fehlt es uns an Orientierung. Es ist in unserem Leben so, wenn ich unseren Jungs sagen würde, fahrt mal von uns zu Hause zum Bahnhof, muss ich mir Sorgen machen. Ich weiß nicht, wenn es so ähnlich geht, nicht nur, dass Ausflüchte kommen, ach, wir kennen den Weg nicht, sondern ich habe einfach so die Befürchtung, sie haben eine gewisse Orientierungsschwäche, weil sie nie diesen Sinn ausgeprägt haben. Vielleicht geht es uns im geistlichen Sinne manchmal ähnlich. Wir schauen Menschen an, wir schauen auf unsere Situation und wissen nicht, was ist überhaupt noch das, woran ich mich orientieren kann, wonach ich Ausschau halten kann. Und aus diesem Grund habe ich heute einen Text gewählt aus Apostelgeschichte, ab Vers 4, ach, Kapitel 4, Vers 32, bis Kapitel 5, ungefähr Vers 14, würde ich sagen. Es ist ein längerer Text. Ein Gedanke, den ich vorweg schicken möchte: Ich hoffe, heute Morgen ist niemand hier, der die Zeit absitzen muss. Wenn du das hier heute als ein Knast oder ein Gefängnis, eine Art Gefängnis für dich empfindest, würde ich es schade finden, denn Gott möchte jetzt durch sein Wort zu dir reden. Also ich lese ab Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32 bis Kapitel 5, Vers 14. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äcker oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, und er brachte einen Teil davon und legte ihn in den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du vom den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich, des Gutes, etwas für dich die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach zu ihm: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber weigerte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Und dann wird uns weiter berichtet, dass eine Menge von kranken Menschen gesund gemacht wurden. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es geht hier um diesen Text, um den Ursprung. Wie hat das Ganze angefangen? Was ist Gemeindeleben heute? Das sind genau die Dinge, die uns vielleicht in letzter Zeit mehr oder weniger beschäftigt haben. Aber das Entscheidende ist, wir sehen hier einen Zusammenhalt, den die Leute haben. Und ich finde, es ist etwas sehr Praktisches für uns. Wenn wir in unser Leben hineinschauen, gibt es einen Zusammenhalt oder bin ich so ein Entertainer? Das sagt etwas darüber aus, dass ich Alleinunterhalter bin, dass ich mir allein selber genüge. Wir haben es in unserer Zeit mit Menschen zu tun, die nichts brauchen, am wenigsten Gott in ihrem Leben. Sie haben genug Beschäftigung. Und hier sehen wir eine Gruppe von Menschen, die sich Gemeinde nennt, die sind froh, dass sie einander haben. Wenn sie zusammenkommen, sind sie ein Herz und eine Seele. Da ist Wohlwollen da, da ist Zuspruch da, da ist Offenheit da, da ist eine echte Gemeinschaft da. Nun, diese Dinge kommen nicht von selbst. Diese Dinge werden auch nicht durch irgendetwas Künstliches erzeugt, sondern diese Dinge kommen aus einem Leben mit Gott. Und da ist eigentlich dieser Zusammenhalt deswegen da, weil man einander wirklich auch zu sagen weiß, es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du hier in unserer Gemeinschaft bist. Gott hat etwas in deinem Leben vor und ich bin froh, dass wir es gemeinsam erleben können. Das ist der Aspekt der Urgemeinde gewesen. Das ist das, was ihnen Zusammenhalt gegeben hat. Das ist das, was sie im Gebet immer wieder dahin gebracht hat, dass sie gesagt haben, wir brauchen nicht nur einander, sondern wir brauchen auch Gott. Es ist wunderbar zu sehen, dass wir hier das erste Mal mit Menschen in Berührung kommen, die sagen, es interessiert mich nicht nur mein Leben, sondern es interessiert mich auch das Leben der Menschen, denen es nicht so gut geht. Sie hatten aufeinander Acht gehabt. Sie sahen einander, sie hatten Augen für den Menschen, für den Bedürftigen. Und das ist das, was bei ihnen ansprechend war. Es war für sie eine Motivation zu handeln, sich zu bewegen. Sie machten sich darüber Gedanken, was habe ich? Was habe ich und was brauche ich nicht? Und das ist ein interessanter Gedanke in unserer heutigen Zeit, denn wir meinen, wir müssen so viel haben. Und wir sehen, diese Menschen waren bereit, es sich etwas kosten zu lassen, damit eine Gemeinschaft, eine echte Gemeinschaft da sein kann. Aber etwas Entscheidendes war noch unter diesen Menschen, und das ist die Tatsache, dass man sich von Gott abhängig macht. Dieses Bild, dass man etwas weggibt und das den Aposteln zu Füßen legt, zeigt davon, dass man sich eigentlich von Gott abhängig macht. In unserer heutigen Zeit meine ich, dass das eigentlich einen Seltenheitswert bekommen hat. Wir machen uns von allen anderen abhängig, von gewissen Risikoversicherern, von Vorsorgen und von anderen Dingen. Aber hier sagen Menschen, Gott, du hast etwas in mein Leben gegeben und eigentlich gibt es nichts, was mein Leben mehr erhalten kann als du selbst. Ich brauche dich und ich mache mich von dir abhängig. Und das zeigen sie durch diese Tat, dass sie vor die Apostel kamen und es diese Gabe, dieses Geldgeschenk ihnen zu Füßen legten. Und ihnen sagten eigentlich damit, verfüge darüber, so wie wir es benötigen, so wie andere es benötigen, so wie ihr es für gut seht. Und wir sehen dann, uns wird hier ein Beispiel genannt von einem Josef, der Barnabas genannt wird. Sohn des Trostes, er ist ein Levit aus Zypern. Eigentlich sind Leviten Tempeldiener. Und eigentlich sollten diese Menschen allein von den Gaben, die in den Tempel gebracht werden, leben. Aber erstmal ist dieser Mensch nicht da, wo er sein sollte. Er ist irgendwo im Ausland. Zypern ist sein Aufenthaltsort und er besitzt einen Acker. Naja, von irgendwas muss ja der Mensch leben. Aber jetzt kommt er in diese Gemeinde irgendwie und stellt fest, hoppla, ich glaube, in meinem Leben ist ordentlich was schiefgelaufen. Und ich muss mal neu über einige Dinge grundsätzlich drüber nachdenken, wie soll es denn weitergehen? Und er fällt eine Entscheidung und er sagt, jawohl, heute mache ich Schluss mit diesem Leben, was ich bisher gelebt habe. Ich beende das, was ich bisher gelebt habe, dass ich mich unabhängig von allen machte. Und ich mache mich neu abhängig von dir, oh Gott. Es ist ein wunderbarer Akt, ein positives Beispiel, wie Menschen, wie dieser Josef, sagte Gott, bisher hast du für mich eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber es ist nie zu spät, solange wir leben. Und es ist nie zu spät auch für jeden von uns heute, das Ganze abzuändern und zu sagen, Herr, heute möchte ich neu anfangen. Herr, heute möchte ich mich neu von dir abhängig machen. Ich sage nicht, dass du die Dinge verkaufen sollst, die du hast. Aber ich sage, dass du aufhören sollst, für dich selbst zu sorgen. Dass du aufhören musst, niemanden zu brauchen in deinem Leben. Das macht dich nur ärmer und nicht reicher. Und dann sehen wir ein Negativbeispiel von Ananias und Sapphira. Nach außen hin scheinbar alles gleich. Wir haben den Text gelesen. Kaum Unterschied. Nichts, was offenkundig ist, nicht nach, was offensichtlich nach außen hindurchkommt. Aber interessant ist das schon, dass man etwas besitzt und dann so tut, als würde man alles geben, um sich von Gott abhängig zu machen. Liebe Geschwister, die Bibel nennt so etwas Heuchelei. Ich weiß nicht, ob es uns bewusst ist, welche Art der Sünde das hier ist. Aber als Jesus in den Evangelien immer wieder mit Menschen in Berührung kam, die nie sich selbst gesehen haben, hat er genau dieses Problem gehabt. Sünde, die nie offenbar wurde. Ihn hat man Menschen gebracht, die gesündigt haben, auf frischer Tat ergriffen. Aber Sünde im Leben von Menschen, die nicht sichtbar wurden, beurteilte er immer mit strenger Härte. Und das ist etwas, was hier auch neu herauskommt. Ich denke, das, was wir hier sehen, ist auch die Gegenwart Gottes. Und das vergessen wir so oft in unserem Leben. Gott ist immer gegenwärtig. Ich las jetzt die Tage ein Beispiel und er sagte, wenn du wissen willst, ob Gott in deinem Leben gegenwärtig ist, dann prüfe, ob das, was du redest und was du betest, ein und dasselbe ist. Das ist eine harte Herausforderung, nicht wahr? Lass dein Reden und dein Beten ineinander fließen und du wirst sehen, ob Heuchelei in deinem Leben ist. Es gibt ein Beispiel, das praktisch ist für jeden Autofahrer von uns. Wir fahren, jeder von uns, seinen Fahrstil auf der Strecke, auf der Straße. Aber wir fahren anders, wenn ein Polizeiwagen vor oder hinter uns ist. Wir fürchten nämlich um die Konsequenzen und dementsprechend verhalten wir uns. Und das, was hier eigentlich herauskommt, ist, dass man eigentlich zu gering es zu schätzen weiß, dass einer tiefer sieht als all die übrigen. Gott kennt ein jegliches Leben, was heute hier da ist. Wir kennen uns vom Sehen her, von dem, was wir übereinander wissen. Aber Gott sieht tiefer. Das ist eine einfache Botschaft und ich bin mir sicher, das haben wir schon so oft gehört und gelesen. Und dennoch denke ich, gerade da, wo es darum geht, diese Dinge in unserem Leben zu erkennen, da sind wir manchmal blind dafür. Es ist immer ein Unterschied, wie man zum Beispiel über Menschen redet, wenn sie da sind, und wie man über Menschen redet, wenn sie nicht da sind. Wir merken, es gibt in unserem Leben Unterschiede, ja, die uns unglaubwürdig machen. Aber das Schlimmste dieser Dinge ist, dass wir anfangen, wenn Heuchelei in unser Leben hineinkommt, ein Doppelleben zu führen. Nun, es würde nicht so schlimm sein, wenn es nur uns betreffen würde. Es ist schlimm genug. Aber es ist so ansteckend, wenn junge Menschen bei uns sehen, nach außen hin, gibt man ein ganz anderes Bild ab, als was man wirklich ist. Und das ist tödlich für jedes geistliche Leben. Und genau das ist der Grund, warum wahrscheinlich Ananias und Sapphira hier an diesem Punkt einfach umfallen und sterben. Heuchelei ist tödlich für jedes geistliche Leben. So tun, als ob anderen etwas vormachen. Spielst du dieses Spiel? Wir sind heute hier herausgefordert, uns darüber Gedanken zu machen, wo wir stehen. Dass Gott hier so handelt, dass Petrus hier so aufstehen kann und sagen kann, warum? Wenn ich etwas Gott gebe, soll es immer aus freien Stücken sein und immer ein Bild dessen sein, was wirklich in meinem Herzen ist. Ein persönlicher Wunsch. Was immer die Dinge sind, die es unmöglich machen, dass wir das Leben leben, was Gott uns gewünscht hat. Wir sollten nämlich wirklich Leben haben. Aber diese Dinge, die wir hier sehen, löschen dieses Leben völlig aus. Wir sehen in Vers 11, dass große Furcht über die ganze Gemeinde kommt und über alle, die das hören. Das heißt, man bekommt auf einmal neu mit, dass wirklich Leute sich Gedanken machen, hier ist Gott gegenwärtig. Man versucht hier nicht Menschen hinters Licht zu führen, sondern hier ist Gott gegenwärtig. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir für uns persönlich mitnehmen sollten. Letzten Mittwoch wissen wir, dass es ein Fußballspiel gab, für diejenigen, die Interesse daran hatten. Wie reden wir, wenn wir gewisse Spieler mitbekommen, die nicht so spielen, wie wir uns das vorstellen? Wie äußern wir uns? Ich weiß, dass es auch bei einem Manko in meinem Leben gibt über diese Dinge, aber sie machen uns unglaubwürdig in unserem geistlichen Leben, wenn Menschen andere Worte bei uns hören, als sie fallen sollten. Wenn Menschen ein anderes Leben sehen, als wir es hätten führen können. Interessant ist der weitere Abschnitt, den ich deswegen dazu gewählt habe, dass ich sage, auch das hat eine Folge von Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie geht es nun mit mir weiter. Durch die Hände der Apostel aber geschehen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, ab Vers 12, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Wahrscheinlich deswegen, weil es der größte Teil der Halle im Tempel war. Sie waren eine gewisse Menge schon geworden und da haben sie ihre Versammlungen abgehalten. Da hatte man Gemeinschaft gepflegt. Da hatte man von dem erzählt, was Gott in ihrem Leben getan hatte. Und dann sehen wir diesen Zusatz in Vers 13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Also wir sehen eine gewisse Entwicklung der ersten Gemeinde. Und dann kommt unwillkürlich die Frage, was ist denn mit denen, die es bereits schon gab? Pharisäer, Sadduzäer, Menschen, die von Gott lehrten. Und das wird uns hier mit einem einzigen Satz klar gemacht. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Das heißt, sie haben sich darüber Angst gemacht. Die Gründe waren unterschiedlicher Art, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht stehst du vor der Entscheidung, sich dem oder jenen anzuschließen. Ich denke, in dieser Frage müssen wir immer fragen, wenn ich mich jemandem anschließe, sehe ich wirkliches Leben, echtes Leben aus Gott oder gibt es das nicht? Das wird immer die Herausforderung sein. Ist das Leben, das wir führen, authentisch? Ist es echt? Und wir sehen in Vers 14 die Auswirkungen, dass das Volk sie schätzte, nur man sah die guten Taten, man sah, dass Menschen geheilt wurden, dass Menschen versorgt wurden, denen es schlecht ging. Man hat einen gewissen sozialen Dienst eingerichtet. Wir denken an den Diakonendienst, der eingerichtet war, Kapitel davor. Oder kommt das noch? Bitte? Danach ist das, ja. Also einen gewissen sozialen Dienst, der wurde da schon, denke ich, in Augenschein genommen. Und dennoch treibt es einige Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Vers 14 sagt uns, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer von Frauen. Dieses tut allein die Tatsache, dass geistliches Leben da ist, dass Echtheit im Glauben da ist. Das ist nicht eine Sache, die wir tun können, das tut Gott. Sie wurden hinzugetan. Gott lässt eine Gemeinde wachsen, Gott lässt eine Gemeinde aufblühen, wo echtes Leben da ist. Und die Herausforderungen sind eigentlich bei jedem in unserem eigenen Leben. Wir werden herausgefordert, echtes Leben zu führen. Echtes Leben für Gott in seiner Abhängigkeit und nicht nur, als wären wir echt. Das hat Folgen für unser Leben. Lasst uns dies auch für den heutigen Tag mitnehmen und Gott die Ehre geben. Lasst uns aufstehen.